Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und für diese Episode bin ich nach Regensburg zu Maximilian Schmidt gereist, dem kreativen Kopf hinter dem Team vom Roten Hahn. Ein Traditionshaus in dritter Generation in einem Gebäude, dessen Grundmauern über 2000 Jahre Geschichte erzählen. Doch verstaubt ist es hier ganz sicher nicht. Eigentlich wollte Maximilian Kampfjet-Pilot werden, jetzt hebt er aber in seiner Küche ab. Schweineschwänze in knuspriger Kruste, Kalbsbries wie ein perfektes Chicken Nugget, dazu fermentierte Algen, Dry-Age-Karpfen und bayerisches Garum. Sein Alltag ist ein echter Spagat, feinste Sterneküche am Abend, 1200 Gäste beim Catering und mittwochs noch Schnitzeltag. Und trotzdem regnete es in kürzester Zeit Auszeichnungen wie Aufsteiger des Jahres, Top-Bewertung und dann auch noch der begehrte Michelin-Stern. Wie schafft man es, sich zwischen Tradition und Innovation immer wieder neu zu erfinden? Und wie bringt man frischen Wind in ein Haus, das seit Jahrhunderten Geschichte atmet? Freut euch auf ein ehrliches, inspirierendes Gespräch mit einem Koch, der Tradition liebt, aber immer nach vorne schaut und Innovation lebt. Viel Spaß mit Maximilian Schmidt vom Roter Hahn in Regensburg. Und wie immer kommt jetzt noch ein bisschen Werbung. Und da darf ich euch die Cucinaria, den Küchentempel in Hamburg, ans Herz legen. Hier gibt es alles für Küche, Kochen und Kaffeekultur. Auf 800 Quadratmetern Ladenfläche findet ihr über 8000 Produkte. Von A wie Austernmesser bis Z wie Zestenhobel findest du hier alles, was du in der Küche und am Tisch benötigst. Und natürlich auch eine wunderbare Espressomaschinenabteilung. Dazu gehört auch eine Werkstatt für Wartung und Reparatur. Es gibt eine große Messerabteilung und natürlich Töpfe, Pfannen, Kochbücher, eine Kulinarikabteilung, also alles, was das Herz begehrt. Und für mich sowieso mein Lieblingsküchenladen. Ich gehe hier immer wieder gerne stöbern und einkaufen, weil es auch immer wieder was Neues zu entdecken gibt. Kommt mal vorbei in der Cucinaria in Hamburg-Eppendorf und entdeckt diese wunderbare Warenvielfalt oder shoppt online unter cucinaria.de. Also viel Spaß beim Shoppen. Angeschlossen an die Cucinaria gibt es eine große Küchenausstellung von Hummelküchen und auch eine wunderbare Kochschule für Kochkurse, Firmen-Events oder den nächsten Geburtstag. Und wer es bislang noch nicht wusste, erfährt es jetzt. Auszubildende aus der Gastronomie bekommen in der Cucinaria einen Azubi-Discount von 20%. Ausgenommen hiervon sind Espressomaschinen, reduzierte Waren und Gutscheine. Und jetzt geht's los mit Maximilian Schmidt, dem Spitzenkoch aus Regensburg. Und auch diese Episode wird präsentiert von der große Restaurant- und Hotelguide, dessen neueste Auflage 2025 jetzt überall im Handel erhältlich ist. Herzlich willkommen, Maximilian Schmidt, bei dir im Roten Hahn.
Ja, grüß dich.
In Regensburg. Weißt du, ich bin das erste Mal in Regensburg.
Ja, das ist schon schade, hast schon was verpasst.
Es ist ja eine super junge Stadt.
Jung, lebendig, dynamisch, ganz viele Studenten.
Wie viele Einwohner haben wir hier in Regensburg?
Ja, wir sind bei 150.
150 und davon Studenten?
Knappe 40, also wir sind mittlerweile schon bei 160 und knappe 40 Studenten,
so. Und das sieht man, wenn man hier durch die Straßen geht, sehr lebendig. Und ich meine, ich aus Hamburg kommt, wir haben ja jetzt keine so richtig lebendige Innenstadt.
Ja.
Hier ist das Leben nur in der Innenstadt.
Ja.
Und auch der Rote Hahn, in dem wir hier sitzen, den du betreibst mit deiner Familie.
Ja, genau, den ich weiterführen darf, jetzt in dritter Generation. Der Opa hat 1950 gegründet. Der Papa 83 weitergemacht und meine Frau und ich jetzt seit 2020 im ersten Lockdown.
Das war eine perfekte Zeit zu starten, ne?
Ja, ich sage immer, Mai war nicht geil, aber war trotzdem auch gut.
Ja.
Immer Fluch und Segen zugleich. Es war ein Stillstand, ich konnte mich halt in Ruhe sortieren, wo für mich hier die Reise halt einfach hingehen soll. Klar war es nervig, Takeaway-Essen zu machen. die Küche anders umzustrukturieren. Ich glaube, ich habe 2 Wochen damit verbracht, hier alles zu putzen und das irgendwie nach meinem Standard, wie ich ihn mir halt vorgestellt habe, irgendwie einzurichten. Wir haben da sehr viel mit der Familie halt natürlich dann zusammengearbeitet. Also meine Eltern haben damit geholfen. Meine Frau war da voll dabei. Wir haben das Hotel weitestgehend selbst gestrichen, das Restaurant selbst gestrichen. Lauter solche Sachen.
Habt ihr denn viel verändert dann? Also sagen wir mal, in dem Generationswechsel war, oder sagen wir mal so, war das so eine richtige Übergabe? Die Eltern haben gesagt, so, wir sind jetzt raus, jetzt macht ihr und wir sagen auch nichts mehr. Wie läuft sowas?
Ja, also der Papa hat schon das genau so gesagt.
Ja.
So, macht es und...
Sagen und machen ist immer noch was anderes, ne?
Ja, ja, also der Papa hat sich da auch leichter getan, muss ich sagen. Der hat das wirklich so gemacht und war natürlich dann hier und wir haben uns dann trotzdem jeden Tag gesehen und war auf dem Kaffee da und hauptsächlich dann haben wir uns im Büro getroffen. Aber meine Mom hat sich natürlich viel schwerer getan. Die war einfach Gastgeberin die letzten 35, 40 Jahre und klar, die kannte das Restaurant in- und auswendig, die kennt ihre Gäste, die weiß genau, was da abgeht und die hat sich da schwerer getan, als ich dann auf einmal so gemacht habe, so, jetzt machen wir das mal so und so und aber mir war das wichtig, ich habe auch meinen Eltern gesagt, ja, also ich war damals halt 25 und hatte eigentlich noch keinen Bock heimzugehen, ehrlich gesagt.
Du wärst lieber noch auf Tour geblieben, ne?
Genau, also wir waren zu dem Zeitpunkt vor Corona gerade auf Weltreise, 8 Monate unterwegs in Südostasien und Australien.
Du und deine, wart ihr damals schon verheiratet?
Wir waren verlobt,
ja. Ihr wart verlobt, ja. Okay. Du und deine damalige Verlobte, genau. Jetzt Frau, okay, ja.
Und ja, dann kam halt irgendwann der Anruf, ob ich denn schon so weit wäre und will und überhaupt dann außerdem. Dann haben wir da lang hin und her überlegt und diskutiert und ich hätte eigentlich wieder in Stockholm angefangen, im Franzén, wo ich vorher Stagiaire war. Und das war natürlich trotzdem ein großer Traum, dahin zu gehen, also fix und länger. Und ja, schlussendlich haben wir uns dann doch für hier entschieden. Und klar, dann kommst du halt heim. Du weißt ja, ich hab ja den Laden vorher schon, ich glaube, 3-mal neu aufgebaut und mir im Kopf den Kopf zerbrochen darüber, wie ich das irgendwann mal hier anstellen will.
Also es war klar, irgendwann ist es soweit, nur ja. Wann war genau, noch nicht klar.
Genau. Ja, okay. Mhm. Also da war ich mir schon im Klaren und eigentlich ziemlich sicher. Wenn man halt ein bisschen jünger ist, tut man sich vielleicht leichter, irgendwelche Dinge, die jetzt nicht so gut laufen, ja, da denkt man sich halt, ja, das läuft dann schon, das macht man dann schon und das wird schon. So eine junge Naivität und das ist aber auch, glaube ich, ganz gut, wenn man dann trotzdem den Schritt zur Übernahme oder in die Selbstständigkeit wagen möchte, dass man da einfach halt ein bisschen wagemütiger ist und sich traut. Und ich habe halt meinen Eltern gesagt, ja, ich mache das gern, aber halt unter meinen Bedingungen. Und der Papa, ja, 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 die Mama... Ja, 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 aber die hat sich dann schwerer getan schlussendlich.
Okay, ja. Weil die Küche hier vorher, wie war die? Also
gut
hier
bürgerlich, könnte man sagen.
Gut bürgerlich.
Gut bürgerlich, schon gehoben. Also es war trotzdem Restaurant für jeden Tag, aber es war schon
ein bisschen
Finesse. Der Rainer Lorbeer, okay. Der auch jetzt quasi noch mit mir am Herd steht.
Ja,
ja.
Also
mit dem bin ich aufgewachsen, also den kenne ich seit...
Das ist, ja. Ja. Der ist immer ja auch hier. Cool. Ja. Und dann hast du gesagt, Rainer, jetzt machen wir mal ein bisschen was anders hier.
Genau. Und er hat sich da habe ich auch Angst gehabt, dass das halt nicht funktioniert. Aber... Tadellos.
Ja. Es ist ja auch immer so, die Frage der Veränderung, wie, ne? Also du sagst es gerade, du bist da mit so einer Naivität rangegangen, hast gesagt, wird schon irgendwie, kriegen wir schon irgendwie hin.
Genau.
Aber man hält natürlich dann doch fest an Tradition gerne und an alten Werten, aber die sind ja nach wie vor da.
Ja.
Das Haus ist da. Hier kann man ja auch nicht so viel verändern, ne? In dem Haus?
Nee, also du bist ja hier gebunden, wie es ist und machst halt das Beste draus.
Wie
und
alt ist das
halt
Haus jetzt?
Wie weit also, gehen die Grundmauern? Die Grundmauern gehen schon also fast in die, bis in 2000, bis in die 2000 Jahre zurück.
Das muss also man sich mal vorstellen. Wir sind schon
gotisch unten im Keller, ja.
Das gibt's nicht. Ja. Ich meine, ich darf das ganz kurz berichten. Ich war in Zimmer 23, habe hier übernachtet. Da denkst du bist auf dem Schiff. Das hat auf dem Segelschiff, das hat nämlich überall Schräglage. Es gibt keine geraden Wände und Böden.
Nee.
Ihr seid ja überall, musstet ihr ja ausgleichen, irgendwie irgendwas.
Alles
also
ist
wenn du deinen Rollkoffer hinstellst, der fährt in eine Ecke.
Ja, ja, es hat so, natürlich durch das auch seinen gewissen Charme. Und, aber da musste ich mich am Anfang auch erstmal einfinden, beziehungsweise ich wusste, wie das Haus ist, aber dann hat man halt so seine gewissen Vorstellungen, wo man hin möchte und was man machen will. Und wir sind nach und nach jetzt auch dabei, halt Stück für Stück, was kannst du denn auf einmal machen? Das Haus ist ein Fass ohne Boden. Also da fängst unten an und hörst oben auf und unten geht's weiter und permanent. Aber das hat vielleicht auch den Charme und die Romanze hier drinnen.
Aber man sieht, dass ihr was verändert habt oder dass es hier in, sagen wir mal, in einem Transformationsprozess ist, um dieses Wort zu benutzen. Ja. Und explizit auch natürlich, also an einzelnen auch, sagen wir mal, bewussten Stilbrüchen, die ihr ja macht. Mhm. Und ich finde das Restaurant unten, also ich war jetzt nur zum Frühstück da bislang, das ist schon cool. Ja, also schon. So, wie es gestrichen ist und auch die unterschiedlichen Ebenen, das macht schon Spaß. Wie viele Plätze habt ihr im Restaurant?
40.
40, ja. Und die bespielt ihr auch?
Ja.
Das kriegt ihr hin?
Ja. Ja. Also am Wochenende auf jeden Fall. Unter der Woche ist natürlich ein bisschen weniger.
Ja.
Als ich hier anfing und wir auch so einen erweiterten Freisitz hatten, haben wir mal kurzerhand 110 geschickt.
Oha.
Das war sehr sportlich. Ja. Das war natürlich auch noch, das war im Wechsel, also wo wir den Brückenschlag gemacht haben zwischen Fine Dining und traditioneller Küche. Also da ging am Abend dann halt auch mal 30 Schnitzel raus, gefühlt. Und 20 Steaks.
Ist Mittwoch noch Schnitzeltag?
Der ist noch, ja.
Ja, habe ich gesehen draußen. Steht dran.
Ja, der ist noch hier geblieben.
Musst du behalten, solche Sachen, ne? Oder solche traditionellen Komponenten.
Ja.
Hat sich denn die Gästeschar geändert vom Profil her oder habt ihr...
Sehr, sehr.
Ja.
Also wir haben schon noch ein paar alte Stammgäste von früher. Eben ein paar zum Schnitzelessen und ein paar, die nach wie vor auf unser Chateaubriand hierher kommen. Deswegen ist das auch nach wie vor noch auf der Karte. Aber ansonsten sind wir wirklich überregional unterwegs, was das auch braucht mittlerweile. Also wir sind nicht mehr das Restaurant für jeden Tag.
Nun ging das ja aber auch relativ fix dann, nicht?
Ja.
2020 habt ihr hier übernommen.
Ja.
2021 regneten die ersten Top-Auszeichnungen rein.
Das ging unerwartet schnell. Natürlich hofft man es ja immer.
Ja, aber du hast es ja, ich meine, wir haben es eben gehört, Franzén.
Ja.
Also du warst im Franzén und du warst natürlich auch in anderen spannenden Häusern. Kannst du gleich nochmal berichten.
Ja.
Also du bist ja schon angetreten dafür. Das war ja dein Plan, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Du hast ja gesagt, ihr wird Gas gegeben.
Ja.
So war ja auch schon deine gesamte Ausbildung.
Ja.
Die du ja glücklicherweise hier im Ort starten konntest.
Ja,
ne?
Richtig. Ja. Beim Anton Schmaus, damals noch im historischen Eck.
Ja.
Und dann halt den Prozess ins Durstad mitgenommen. Und das waren die ersten Schritte in der Sterneküche für mich und ab dem Zeitpunkt habe ich dann eigentlich das Feuer gefangen. Natürlich hat man da Höhen und Tiefen in der Ausbildung, das ist ganz normal, aber schlussendlich hat es mich begeistert und es war dann einfach nicht nur kochen und nicht nur Gäste satt machen, sondern ich habe halt dann einfach die Finesse und die Raffinesse gespürt und aufgesaugt und dann hat es mich einfach angetrieben, dass ich mehr will.
Du kanntest das ja von zu Hause. Warst du eigentlich als Kind schon immer im Betrieb mit eingebunden?
Ja.
Das geht gar nicht anders, nee. Oder?
Dann muss man, ne? Ist unvermeidbar und deswegen auch, wenn du halt dann mit 12 an der Theke mitmachst und damals hatten wir noch eine Zapfanlage und halt Bierzapfen und das und hier und Weinschank, also halt richtig Buschenschank, könnte man sagen. Auch cool, rückblickend dann muss ich natürlich auch dann in der Küche mithelfen oder in den Sommerferien in der Küche mitmachen. Dann arbeitest du halt auch bis nachts um 10 als 14-Jähriger und dann denkst du schon so, will ich das wirklich machen?
Es gab bestimmt Momente, wo du gesagt hast, ich nicht. Nee,
niemals. Also ich hatte eigentlich echt auch keinen Bock drauf.
Und wann wurde der Schalter da umgelegt? Wann hast du gesagt, ach, das könnte es doch sein?
Das war dann eigentlich, als ich Richtung Abschluss ging von der Schule, langsam fertig wurde, dann war so die Option, ja, gehst du jetzt trotzdem noch auf die Voss oder mein anderer Traum war Pilot zu werden. Also ich wollte eigentlich Kampfjet-Pilot werden.
Eieiei, das ist ja etwas anderes.
Das ist ganz was anderes, weil ich mit 14 schon angefangen habe, einen Siegelflugschein zu machen.
Ah, okay.
Und da war halt die Liebe zum Fliegen halt schon halt in jungen Jahren groß. Und dann war das relativ naheliegend für mich, dass man das halt immer machen könnte. Und den Traum habe ich dann mehr oder weniger verworfen, weil zuerst hieß es, ich wäre zu groß, dann hätte ich noch Abitur gebraucht, dann halt doch vielleicht Überlegung mit der Voss und das war mir dann wusste ich nicht so hin und her. Und meine Eltern haben schon so, wie wär's denn mal mit einer Ausbildung, dann hast du was in der Tasche und danach kann man immer noch überlegen.
Und wenn du das dann 2-3 Mal am Tag hörst, dann...
Genau. Und dann hat es angefangen und dann habe ich halt die Kochlehre gestartet.
Ja.
Und das hat mir eigentlich dann ziemlich schnell Spaß gemacht.
Aber dann war klar, du ziehst weiter.
Genau.
Und da waren wir eben gerade dabei, dann hast du so ein bisschen die Welt gesehen. Mhm. Ne? Aber das machen wir gleich nochmal. Ich bin hier immer ordentlich am Springen. Wir haben ja gesagt, 21 Michelin-Stern.
Genau.
Ja. Und noch diverse andere Auszeichnungen. Man wurde auf dich aufmerksam, ja, oder auf euch. Wie funktionierte das denn so? Also ich meine, das war ja noch in der Pandemie quasi, so ein bisschen Lockdown. Ja. Zwischen den Lockdowns müssen dann ja die Tester bei dir gewesen sein.
Ja, definitiv.
Ja.
Wie das alles funktioniert hat, keine Ahnung. Ich habe einfach gekocht,
ja,
und zu der Zeit war es wirklich, also wir waren damals, wir waren zu viert in der Küche teilweise und haben da 100 Gäste geschickt. Also es war schon Rock'n'Roll.
Muss es wahrscheinlich auch sein, ne? Ja, nicht, ja, nachdenken, einfach machen.
Einfach machen, und wirklich, da war ich am Anfang, ich habe alle 4-5 Wochen ein neues Menü geschrieben, neue à la carte Karte gemacht und mich wirklich dahinter geklemmt, dass ich so viel zeige wie möglich, was ich kann.
Ja.
War natürlich auch der Gedanke, und um immer halt irgendwie was Neues zu bringen, weil wir halt damals schon preismäßig auch günstiger waren natürlich, und einfach Gäste das erwartet haben, dass sie die Abwechslung haben. Und ja, und dann musste ich halt abliefern mit meinem Team.
Und alle 4 Wochen Menü neu?
Ja.
Ich verstehe das ja immer so als außenstehender Betrachter. Mhm. So ein Menü will ja trotzdem abgestimmt sein aufeinander.
Genau.
Das muss ja irgendwie eine Abfolge haben, die Sinn macht.
Ja.
Nicht eine Aneinanderreihung von geilen Sachen, sondern irgendwie, genau, hey, das hat irgendwie, das ist eine Symphonie, die ich da bekomme.
Und das war auch super schwierig. Und das war auch die Herausforderung schlechthin. Ich habe sicherlich am Anfang noch eher so gekocht, was ich gelernt habe. Also das steht außer Frage. Ich habe einfach Dinge wiedergegeben, wo ich dachte, das passt gut oder so. Ähnlich habe ich schon mal gemacht. Genau, und das war halt wirklich eine andere Art zu dem, wie wir es jetzt machen. Also das ist auf jeden Fall so.
Also erzähl mal, wie macht ihr es jetzt? Also ich darf mal zitieren, was hier im Flyer steht. Ja? Nimm Platz, lass dich überraschen. Sterneküche ist das eine, viel wichtiger aber ist das Versprechen an dich, unseren Gast. Wir geben alles, damit du in entspannter Atmosphäre einen wunderbaren Abend hast. Wir verwöhnen dich mit einer Küche, die kreativ, raffiniert und modern ist und dabei Tradition und Region achtsam würdigt. Ist das so?
Im weitesten Sinne auf jeden Fall. Ja.
Aber es klingt
natürlich
gut.
Ist natürlich ein geschwollener Satz, ja.
Ja, aber was ich da rausnehme ist, du nimmst das eine mit, was du wirklich in der Welt gelernt hast,
ja,
und guckst aber wirklich auch, was von hier kommt und was die Region auch zu bieten hat.
Genau.
Ist ja auch ein allgemeiner Trend. Finde ich auch gut.
Ja.
Wir können uns ja auch nicht dafür schützen, das wollen wir auch gar nicht, dass ganz viele interessante, spannende Komponenten mittlerweile auch bei uns angebaut sind und auch erhältlich sind, ja.
Richtig.
Die es vor 10 Jahren noch nicht gab, ja.
Und das ist halt das, was uns jetzt ausmacht, und das ist das, wo ich 100% dahinter stehe und was einfach der Spaß ist und geil ist, weil eben am Anfang habe ich dann noch mit Hummer und Foie Gras um mich geschmissen und so richtig.
Einfach, um halt zu beeindrucken, ne?
Genau, um zu beeindrucken, um halt, man dachte, man muss jetzt die Welt neu erfinden oder halt einfach Luxusprodukte nehmen, und irgendwann das kam halt einfach für uns so der Schalter in der Küche, so hey, ist das eigentlich noch zeitgemäß, macht das eigentlich Sinn, ist das wirklich meine oder unsere Küche und bin ich das? Und Der erste Anschubser war damals ein Karpfen. Also wir sind hier in der Oberpfalz und sind im Karpfenland.
Ja.
Und wir haben uns einfach mal dann wirklich just for fun dem Karpfen gewidmet. Und das hat wirklich 3-4 Monate gedauert, bis wir da ein Gericht hatten, wo wir gesagt haben, ja, das ist geil, so machen wir's.
Wie macht ihr den?
Dry-aged Karpfen.
Ja.
Also wir hängen den in unseren Dry-Ager circa für 5 Tage.
Ja.
Vorher kommt er nochmal in eine Salzlake für 12 Stunden, damit man den ein bisschen durchwäscht und damit, ja, er so eine Salzigkeit, okay, bekommt, und damit so ein bisschen dieses Tümpelige rausgeht, was man kennt. Und dann wird er trocken gereift, damit einfach das Fleisch noch einen Ticken fester wird und feiner, und dass man ihn dann quasi roh essen kann. Und dann haben wir da ein Tartar draus gemacht, haben das dann mit unserem selbstgemachten Hühnergarum abgeschmeckt. Garum kommt ja eigentlich aus der römischen Zeit. Da haben wir Hühnerkarkassen über 6 Wochen fermentieren lassen, um da unsere eigene Würzsoße herzustellen. Haben den dann ein bisschen mit Olivenöl abgeschmeckt. Und dann ist das Tartar an sich eine super runde Sache und ziemlich geil.
Und diese Fettigkeit des Karpfens geht ja zum Teil durch das Salz ja raus,
genau.
Aber ist trotzdem noch
da. Ist trotzdem noch da, der Schmelz ist da. Man kann es ähnlich vergleichen, vielleicht nicht ganz so extrem, aber es geht schon so in die Hamachi-Richtung dann.
Ja.
Und hat einen schönen Biss und eine super Intensität und einen schönen Geschmack.
Und der ist da seitdem dabei.
Der ist seitdem part of the game und mittlerweile schon auch ein Signature. Den gibt es nicht immer, weil Karpfen hat halt seine Saison. Der startet im September und geht bis Anfang April. Und in dem Zeitraum ist er auf der Karte.
Aber da gehst du ja genau an so einen Fisch ran, wo alle sagen, oh nee, damit wurden wir, ne, die irgendwelche Kindheitserinnerungen daran haben oder
genau,
sagen,
ja. Oh nee, kannst du nicht. Habe ich dann auch immer von den Gästen gehört. Und viele dachten dann so, ah nee, den bestelle ich um und kann man das nicht wege essen. Ich so, ja klar kannst du, aber probier's halt mal.
Aber das ist...
Und der war der Anstoß, weil dann der Karpfen war schon so Art für uns so ja Königsdisziplin. Mhm. Und dann, ja okay, also wenn wir jetzt Karpfen machen, dann brauchen wir auf gar keinen Fall mehr Hummer servieren.
Vor allen Dingen geht das ja auch ein bisschen gegen die Kalkulation, ne?
Genau.
Also da bist du ja...
Eben, andere Schiene, andere Sache.
Und das finde ich eben auch so toll, dass man sich, so wie du sagst, darauf besinnt, was kommt denn eigentlich von hier, ne? Ja. Was ist hier traditionell? Aber Garum, sagst du, ist aus der Römerzeit?
Ja, genau.
Ja?
Ja, früher liefen
sogar... Und die Römer waren hier?
Die waren hier, Ratisbona, Regensburg, hier war komplett römisch.
Ja, genau. Ja. Da gibt es wahrscheinlich noch ein paar Garum-Bottiche irgendwo.
Gibt es, ja, bei uns im Alten Museum.
Ja?
Ja, ja,
also sieht man das. Cool.
Und es gibt da so kleine Fläschchen, die hatten die immer früher umgebunden und haben die dabei gehabt und haben so ihr Essen abgeschmeckt.
So, Magie.
Gewürzt.
Ja, so vor Magie.
Ja. Nur das ist die Sojasauce von damals.
Ja.
Wir machen ja auch unsere eigene Sojasauce mit bayerischem Getreide. Beispiel Dinkel und Sojabohnen von hier.
Macht ihr selber?
Ja.
Was macht ihr noch alles selber?
Wir versuchen wirklich alles selbst zu machen, sofern es funktioniert. Also sofern wir es halt hinkriegen. Ja. Also klar, es gibt jetzt irgendwelche Zitrus-Ponzu-Geschichten und so weiter oder Yuzu-Essig, das machen wir jetzt nicht selber. Die nehmen wir trotzdem gerne her, solche Sachen. Und da will ich mich jetzt auch nicht wirklich so brutal lokal einschränken, wie es ein paar machen, weil dann dürfen wir ja auch keinen Pfeffer hernehmen, der jetzt nicht von hier kommt. Nee. Und da will ich mich nicht einschränken. Also in dem kompletten, da will ich mich schon austoben. Also was das alles angeht. Und ich finde, die Grundprodukte von hier zu nehmen, macht Spaß und ist geil. Aber trotzdem will ich über den Tellerrand blicken, banal ausgedrückt, und das trotzdem irgendwie raffiniert und mit Finesse verarbeiten.
Ja, dafür war es auch zu viel unterwegs, ne?
Ja, genau.
Ja. Aber ich habe noch was gefunden, was du sagst, wie deine Geschmacksphilosophie ist. Frische, Schärfe, Umami, Textur und Temperatur sind dir wichtig. Mhm. Ja. Das heißt, du spielst auch mit Temperaturen?
Ja, also es kommt immer darauf an, wo es passt und wie es passt. Temperatur, das ist vielleicht noch, das könnte man nochmal updaten, ist schon ein bisschen her. Die anderen Sachen stimmen 100%. Temperatur ist halt so, ja, also wir machen jetzt hier nichts Gefriergetrocknetes und so weiter. Aber wenn es passt, dann kommt es immer darauf an, auf die Komponenten, die man zusammenfügt.
Mhm. Aber frische Schärfe, Umami-Textur ist wichtig.
Das ist wichtig, ja.
Und das findet man in jedem Gericht auch, in jedem Gang.
Ja. Also nicht immer unbedingt Schärfe, es ist vielleicht immer so eine kleine Provokation mit dabei, und es ist, ich mache schon wirklich gern vieles scharf und bin es gern mit ein. Schlussendlich geht es aber um die Harmonie mittlerweile. Ich hau schon auch gern auf die Fresse, und es muss zwirbeln und es muss auch herausfordernd sein und einfach lecker sein. Das ist das absolut Wichtigste. Zuerst geht der Geschmack und alles andere kommt danach, aber schlussendlich soll es harmonisch sein und ein Gesamtbild sein.
Und du sagst, am Anfang hast du dir das mitgenommen, was du vorher gekocht hast, was du kanntest.
Ja.
Das ist ja immer so.
Ja, ja, klar, man muss irgendwann mal anfangen.
Man muss ja irgendwann anfangen. Und viele deiner Kollegen sagen, es braucht so 3-4 Jahre, bis man seinen eigenen Stil entwickelt hat.
Ja.
Bis du die anderen so weggeworfen hast.
Ja.
Ne? Also immer natürlich noch mit im Gepäck, aber nicht mehr 1:1 nachkochst.
Genau.
Müsstest du ja jetzt sein.
Bin ich jetzt auch.
Ja?
Also ich bin auf einem sehr, sehr guten Weg da, würde ich sagen. Und ich würde sagen, seit so eineinhalb Jahren sehr losgelöst.
Ach, dann warst du schneller als die anderen.
Ja, das kann man pauschal, ja, wahrscheinlich, vielleicht auch nicht. Ja, es ist mittlerweile schon ganz anders. Ja. Und ich fühle mich sehr wohl in dem, was wir jetzt machen.
Nun habt ihr ja den Spagat. Also Hotel,
ja.
Fine Dining,
ja.
Restaurant. Aber ihr habt auch natürlich nochmal einen Schnitzeltag dabei und so weiter. Und ihr macht Catering.
Ja.
Also gestern zum Beispiel hast du mir erzählt, habt ihr ein Event gehabt mit 1200 Gästen.
Ja.
Das muss man ja auch erstmal durchballern.
Richtig.
So? Und das ist, und da servierst du kein Fine Dining.
Nein.
Das funktioniert nicht.
Nein, da ist auch das Restaurant zu.
Ja. Das geht nicht.
Nee, unvermeidbar. Ja. Also ich kann nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. Das mache ich aus Prinzip nicht. Und ich hätte auch die Manpower gar nicht dafür. Also so ein Event, wir sind zwar echt gute Caterer und wirklich breit aufgestellt und haben eine Lagerhalle auswärts und haben noch eine Spülstraße und so weiter, aber wir kochen alles hier und wir machen alles hier fertig und da wird es dann einfach zu eng und logistisch unschaffbar. Und ich habe halt mein Team, das ich habe, und deswegen sind wir auch wegen dem Catering auch gut ein, zwei Mann mehr in der Küche. Einfach damit alles andere nicht drunter leidet. Und die größte Prämisse ist halt das Restaurant. Und genau, und das muss funktionieren. Und wenn wir es nicht schaffen, dann sperre ich zu. Und solche Caterings wissen wir ja in der Regel weitestgehend im Voraus. Und dann wird das Restaurant blockiert und zugesperrt. Ja.
Das war nämlich meine Frage. Also wollte ich wissen, was steht denn bei dir an erster Stelle? Und da sagtest du gerade, das ist das Restaurant.
100%.
Ja, also das ist...
Es ist mein Herzstück, meine Leidenschaft, meine Liebe. Ich stecke alles da rein. Ich könnte es mir ohne dem jetzt auch gar nicht mehr so vorstellen.
Ja.
Natürlich ist es schön, solche Caterings zu machen. Und es ist auch wahnsinnig gut. Und man muss es auch machen. Also ich muss es einfach machen. Einfach damit wir wirtschaftlich arbeiten können. Ganz klar, weil wir hatten schon auch unsere goldenen Zeiten im Restaurant, wo wir jeden Tag ausgebucht waren, aber das ist halt jetzt gerade zum Jahreswechsel einfach nicht mehr so, und da bin ich einfach wirklich froh, dass ich das Hotel habe und dass ich auch das Catering habe, und deswegen will ich da nichts vor den Kopf stoßen. Ich hatte vor 2-3 Jahren mal die Überlegung, dass wir das Catering komplett einstampfen, also nicht komplett einstampfen, aber wirklich so reduziert wie möglich das machen, weil das Restaurant einfach so gut lief und wir halt Arbeit genug hatten. Klar, und dann war ich jetzt aber, bin ich froh, dass ich das eben nicht getan habe,
ja.
Weil wenn es halt dann mal nicht so gut im Restaurant ist, klar, Wochenende ist immer gut, aber nur ein Samstag reicht halt nicht.
Aber das sagst du schon, man merkt es, dass das Konsumverhalten sich etwas geändert hat.
Ja.
Ja. Man hört es ja überall.
Ja.
Dass schon ein bisschen defensiver konsumiert wird.
Ja, und ich bin immer so in der Zwiespalt, weil ich meine, ich bin halt selbstständig und ich muss schauen, dass der Laden hier läuft, und ich gehe jetzt nicht heim nach der Arbeit und denke mir so, passt, war, jetzt habe ich Wochenende.
Geht ja gar nicht.
Ich denke halt immer an das Ganze, und vielleicht, viele denken, wir sind schnell in dem, was wir tun, aber ich bin eher so, ja, da geht noch ein bisschen mehr und da geht noch was anderes, und ich habe meine Ziele und Visionen, wo ich hin möchte, muss das Ganze aber schon sehr kompromissvoll angehen. Deswegen gibt es auch noch einen Schnitzeltag zum Beispiel.
Mhm.
Deswegen mache ich jetzt einfach einen Dreigang aus dem Menüauszug.
Mhm.
Das ist vom Preislichen her gleich.
Oder wo starte halt ich da beim Dreigang-Menü dann?
95 Euro.
95 Euro?
Ja. Mit 5 Snacks und 5 Petit Four. Oder
ja,
vielleicht nur 2 Petit Four, das müssen wir noch nicht genau haben.
Ja.
Schlussendlich isst du dann auch 10 Sachen. Muss der Kunde erstmal checken, ist klar.
Das vergisst man häufig,
ja.
Ne? Und zumindest auch die sich da neu rantrauen.
Genau.
Die wissen das natürlich noch nicht,
ja.
Was da alles drumherum noch gereicht wird,
ja.
An Überraschungen. Und dann habt ihr das Dreigang, dann habt ihr was noch?
Fünfgang und Nachgang.
Und Nachgang.
Und dann gibt es noch eine Signature-Karte.
Und was ist auf der Signature-Karte?
Auf der Signature-Karte ist jetzt dabei ein Stör. Den haben wir von Marco Mulzer hier aus Schwandorf mit einer Sanddorn Crochot Beurre Blanc. Also da haben wir den eigenen Sanddorn fermentiert mit Chili, und dann hat man quasi Sanddorn Crochot. Also Crochot ist ja nichts anderes, ich kenne mehr von Yuzu Crochot.
Ja.
Dann nimmt man die Yuzu und fermentiert sie mit Chili, und dann hat man quasi einen Yuzu Crochot.
Ja,
und wir
machen
da
gut vor. Ja.
Ja, einen Sanddorn Crochot draus, hat eine Schärfe, eine Säure, und die halt in eine Beurre Blanc, eine Buttersoße eingebunden, dann hast du das Fettige und die Süße vom verkochten Wein, und Das ist eine geniale Soße.
Und du hast das Freche vom Sanddorn, dieses manchmal so ein bisschen aufsässig ist.
Genau, das
ist
so ein bisschen sauer daherkommt.
Sauer, aber es hat
aber
ja
halt schön eingebunden.
Schön eingebunden, weil genau. Alleine hat er ja manchmal ein bisschen eine Penetranz, der genau. Sanddorn, finde ich. Ja.
Ja,
schön.
Und das ist einer der, der Signatures auf der Karte drüben. Dann jetzt wieder dabei unser Kalbsbries mit einer Kampot-Pfeffersoße. Und jetzt zur Saison passend weißen Johannisbeeren.
Kampot-Pfeffersoße, stelle ich mir auch gut vor.
Ja, sehr gut. Pfeffrig, schon pfeffrig scharf, auch ein bisschen fettig, mit Butter aufmontiert dann. Und dazu ein Bries, das schön crispy gebacken ist, also rausgebraten im Ende, also halt mehr oder weniger frittiert und über der Holzkohle nochmal gegrillt.
Mm.
Und ist wie so ein richtig perverses Chicken Nugget von der Vorstellung. Und dazu halt ein paar.
Chicken?
Ja, ja.
Ja, ja. Irgendwie ist es, ja, irgendwie gefällt mir die Beschreibung nicht, dann aber wieder doch, weil sie so trifft, weil man sich genau was darunter vorstellen kann.
Ja. So kann man es ja am besten vorstellen.
Ja, 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 ist gut.
Ja. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwie Chicken Nuggets promoten möchte.
Nein, 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 nein. Das ist so die erste Assoziation, aber es brennt sich rein, ja, alles gut.
Und der dritte Signature, der fliegt quasi jetzt somit erstmals aus dem Menü raus, das ist die Chawanmushi. Das ist ein Eierstich.
Ja.
Der ist also wirklich schön stichfest. Kann man den dann nach dem Pochieren ausstechen und umsetzen. Und dazu gibt es einen selbstgemachten Speckdashi. Da bekommen wir die Schweinchen vom Bäuerhof, von der Familie Hausladen. Und da nehmen wir im Jahr so 3, 4, 5, je nachdem, Schweinchen ab, machen unseren Speck selber, lassen den für so 80 Tage reifen und infusieren den dann in einen Dashi. Wow. Und dann haben wir so eine richtig schöne, runde, tiefe Speckbrühe. Und jetzt in der Version gibt es dann noch Pfifferlinge mit dabei, halt wegen der Jahreszeit. Dann haben wir einen geräucherten Saibling, wieder vom Mulzer, vom Marco mit dabei, den wir kurz anräuchern mit Buchenholz. Und er kommt dann ein bisschen mit oben drauf. Fermentierter Fenchel ist noch mit dabei, Bronzefenchel. Und wer will, kann das Ganze noch upgraden mit Kaviar.
Ich nehme einmal Signature, bitte. Ja, aber das ist ja tierischer Aufwand dann, ne? Also wenn ihr habt 3, 5, 8, gut, die sind alle daran integriert. Das ist ihr nehmt ja die 3er und die 5er aus dem 8er-Menü.
Genau.
Und die Signatures, ja gut, aber das ist schon...
Ist sportlich.
Sportlich.
Ist aber halt jetzt wieder so ein Step mehr in die Richtung, wo ich hin will. Und jetzt kann ich zumindest Gerichte servieren, wo ich wirklich mich losgelöst habe von diesem à la carte Kochen. Weil die à la carte Karte haben wir halt wirklich immer überdacht und neu und das. Und da gab es dann auch natürlich die Flusskrebsbisk schon immer drauf und ein Beef Tataki damals, um einfach von die Reste auch zu verwerten, die wir so übrig haben. Das sind auch gute Sachen, keine Frage. Um die Vorspeisen, das ist auch schon noch, das hat gepasst, aber dann im Hauptgang, dann musst du halt ein Stück großes Zander servieren, dann brauchst du immer eine Sättigungsbeilage dazu, dann muss das halt ein groß opulenter Teller sein, der natürlich dann auch satt macht und man muss das anders anrichten. Und hat so, da muss ich oder dann macht man einen Pommes Dauphin dazu, aber wo koche ich einen Pommes Dauphin zum Beispiel? Mhm. Also das ist halt nicht meine Art von Küche. Und ist auch alles gut, aber ist halt nicht 100% das, was ich machen will.
Aber hast du wahrscheinlich dann, wie du sagst, in der Entwicklung gebraucht, ne?
Habe ich einfach gebraucht, weil ich hatte schon oft den Gedanken, das à la carte zu streichen, habe aber dann natürlich immer die Angst, du musst halt wirtschaftlich bleiben, du brauchst Leute, die hier kommen, du brauchst auch Regensburger, die noch vielleicht mal kommen. Und deswegen gibt es immer noch auch das Chateaubriand. Das ist so der Regensburg-Catcher. Ist ja auch ein gutes Stück. Ist super. Ist geil.
Ich finde, wenn du so ein bisschen Tradition damit drin hast, also genauso wie euren Mittwoch, ist doch cool.
Dann hast du auch
noch die Bindung hier zu den Locals.
Genau.
Aber nochmal zum Publikum. Nicht? Also ihr habt bestimmt viele Gäste, die hier anreisen, bei euch speisen und übernachten.
Ja.
Das ist ja das Plus, das ihr habt.
Das ist das große Plus. Ja.
Übrigens auch das Frühstück kann ich sehr empfehlen. Gibt es auch ein schönes Egg Benedict schon mal.
War gut.
Ich habe es nicht bestellt, weil ich hatte Bock auf ein Omelett. Meine Frau hat das Egg Benedict gegessen und mir nichts übrig gelassen. Insofern, die hat es eingesogen. Insofern war es richtig gut.
Sehr gut, sehr gut.
Ich werde es mir nachher nochmal berichten lassen. Aber wie gesagt, war weg.
Ja, geil.
Ich wollte sagen, ich probiere. Na, ich hätte mir natürlich noch eins bestellen können, aber ich war dann schon sehr gesättigt, weil es ein üppiges Frühstück. Kann ich wirklich nur empfehlen, dann diese Kombi hier auch zu buchen.
Ja.
Gut, nun gibt es natürlich auch ein paar andere Häuser hier im
Richtig,
am Ort.
Also
aber das ist ja eher interessant sogar dann, kulinarisch interessant, wenn man nach Regensburg kommt, ne? Ja, dass schon. Man hier die Auswahl hat.
Genau. Klar, Konkurrenz belebt das Geschäft, das ist ja. auf jeden Fall so. Aber ist natürlich klar, dann musst du halt den Kunden abgreifen und den catchen und dass er halt am besten Fall zu dir kommt. Außer es sind natürlich ein paar Verrückte mit dabei, die dann alle abgrasen. Aber es sind halt ein paar nur.
Ja. Kommt dein alter Lehrherr dann auch manchmal?
Bisher noch nicht.
Was?
Nee? Also bisher war er noch nicht da.
Oh. Ja. Aha. Ist da irgendwas vorgefallen?
Nee, also ich habe meine Hochzeit bei ihm gefeiert und also...
Habt ihr den Laden irgendwie in Stücke gehauen? Vielleicht habt ihr etwas zu intensiv gefeiert?
Nein, überhaupt sauer. Nicht, gar nicht. Er ist halt, man muss schon sagen, er ist schon sehr beschäftigt und ja, immer klar. viel unterwegs.
Ja.
Also da glaube ich, hat er schon gut zu tun. Also hat er auch ein paar mehr Läden als seinen klar. einzigen und dann noch die Nationalmannschaft. Also der ist schon gut beschäftigt und dann auch Familie und Kind. Also ich glaube, der ist gut ausgelastet. Ja.
Aber ist es so, dass, ich kenne das so aus Hamburg oder höre ich es auch immer, dass man ja sehr gerne auch Kollegen besucht.
Ja, auf jeden Fall.
Und überall mal reinschaut und passiert auch sicherlich hier. Und ihr ja auch, wenn ihr denn mal Urlaub habt.
Bei mir war auch schon ein sehr bekannter Koch, das hat mich immens gefreut.
Ja?
Ja.
Du kannst, darf der nicht genannt werden?
Doch, ich glaube schon. Also ja? Jan Hartwig.
Ah ja. Ja, Jan war auch schon zu Gast.
War zu Gast.
Im ja. Food Talker.
Ah ja.
Ja, ja.
Ja, geil.
Natürlich. Aber damals noch, als er noch im Bayerischen Hof war.
Ah ja.
Ja. Also ich war auch noch nicht im Jan, muss ich gestehen.
Ich war schon.
Ja?
Ja. Ja.
Okay, da.
Ist auf jeden Fall eine Reise wert.
Ja, ne? Ja. Ist es.
Ist ziemlich geil.
Gibt es denn Vorbilder für dich?
Wo Jan Hartwig sagst, ist eines davon. Ja? Und auch so eine Art Motivator. Also eben, als ich hier beim Essen war, das hat mich... schon sehr motiviert und ja, da fängt man halt wieder neues Feuer, wenn dann so einer da sitzt und dir das Gefühl gibt, okay, du machst es schon richtig.
Holst du dir dann auch Feedback? Oder,
also eher nicht direkt, ich gehe jetzt nicht hinter den Tisch und sage so, und, hat geschmeckt und hat alles gepasst, sondern halt ein kurzes Smalltalk und er hat halt dann darum gebeten, ob ich mich kurz hinsetzen möchte und ob mir Feedback geben darf. Und natürlich sage ich da nicht nein.
Ist ja klar. Würde ich auch machen.
Ja.
Ja.
Und klar. Da kannst du immer was mitnehmen. Gerade wenn so einer vor dir sitzt. Mhm.
Ja. Ich glaube, es geht ja auch immer darum, wie es passiert. Ne?
Genau.
Ob da einer sagt, so Jungchen, setz dich mal hin, ich erzähle dir jetzt mal was.
Ja, ja, ne? Richtig.
Oder toll gemacht.
Eben,
ne? Ja. Und wenn du magst. Ja, und der Kollegen finde ich das auch gut.
Ist super geil.
Ja? Und das ist ja, man lernt ja auch immer. Ja, also ich meine, du lernst ja. natürlich, kannst auch vom Streetfood-Stand was lernen ja, und eine Inspiration kriegen, aber ja. Es gibt halt die Stars oder ich will gar nicht Stars sagen, sondern die Ikonen in der Branche und wenn die einem Feedback geben, dann ist es schon viel wert.
Auf ja. jeden Fall, ja.
Ja.
Ja, und das bereichert einen, das macht einen dann schlussendlich auch ein bisschen stärker und ja, man kriegt halt wieder so eine andere Sicht der Dinge und ja, eine neue Attitude und hat einfach dann wieder, also dann hat man einfach noch mehr. Es ist halt einfach geil. Ja,
ja. Auch mich. Also Jan ist einer, gibt es noch mehr?
Boah, es gibt einige, wirklich. Also Caminada,
ja.
auch ein großes Vorbild. Dann Erik Wilkrath vom Jordner, war ich auch zum Essen vor 2 Jahren.
Ja.
Habe ihm damals schon gesagt, ja, also wenn das jetzt keine 3 werden, weiß ich es auch nicht mehr.
Ja. Ja.
Zum Glück hat er jetzt endlich bekommen.
Finally.
Eneko Axa vom Azurmendi finde ich ganz spannend, auch schon damals eben, dass er da so nachhaltig arbeitet auf dem Niveau und da so seine eigenen Sachen anbaut, ist schon ultra spannend und cool. Boah, wen gibt's denn noch?
Schafft ihr das denn auf Reisen zu gehen? Habt ihr mal Hotel, Restaurant geschlossen?
Ja.
Ja?
Hammer.
Und dann also, seid ihr auch unterwegs?
Hotel ist 3 Wochen im Jahr zu und Restaurant auch 4 Wochen.
Ja. Ja.
Und einmal ist es zeitgleich zu und dann sind wir 2 Wochen auf jeden Fall weg.
Okay.
Ja.
Also immerhin, ne?
Ja.
Immerhin. Und ja. dann geht ihr auch futtern oder geht ihr dann...
Sowohl als auch. Also ja. wir schauen, dass wir einmal im Jahr auf jeden Fall zum Essen hinkommen.
Ja.
Irgendwo, wo es wirklich coole Nachrichten ist und dann auch am besten 2, 3. Also das ist mir schon sehr wichtig und sofern es funktioniert und die Freitage es zulassen, auch so mal. Und ansonsten dann auch gerne, wenn wir eine Woche haben, irgendwo einfach nur rumliegen und nichts tun.
Welches Restaurant ist denn so das, wo du sagst, da muss ich unbedingt nochmal hin?
Nochmal hin.
Ja, oder hin, da muss ich unbedingt hin.
Also nochmal ins Jordan und zum Jan.
Ja, okay, nochmal. Ja. Also die beiden schon mal, ja. Und ja. Wo du noch nicht warst, was auf jeden Fall bei dir auf der Bucketliste steht?
Also Bucketlist stehen einige.
Okay, dann gib mir mal fünf.
Große Liste. Ich gebe fünf. Ja, Azurmendi, dann zum Johnny Burr, ins De Libre. Also wirklich groß, also interessiert mich sehr stark. Jürgen Achtjen, der jetzt das auch in den Niederlanden übernommen hat, würde mich sehr interessieren. Ich weiß gerade nicht, wie das Restaurant heißt. Inter Skettles, genau.
Mhm.
Caminada würde mich trotzdem auch interessieren.
Ja.
War ich auch noch nie, obwohl ich in der Schweiz eine Stunde davon gearbeitet habe.
Ja, gut, aber das sind ja schon mal ein paar.
Ja, gut,
die in Deutschland? Das waren alles Ausland jetzt. Haben wir noch in Deutschland was?
Haben wir noch in Deutschland was?
Weiß ich nicht.
Nö,
weiß
ich war nicht. In Deutschland schon ein bisschen essen.
Warst du schon überall?
Ja, nicht überall, nee. Aber jetzt so vom Interessenspunkt. Ja, Kevin Fehling werden wir mal auf jeden Fall in Hamburg. Ja. Würde mich interessieren, einfach.
Ja, kann man mal machen, ne?
Ja.
Naja, es reicht. Also die muss man ja auch erstmal schaffen, alle.
Ja, das schafft man eh immer nicht. Das ist immer das Problem. Und dann gibt es ja noch ein paar andere Kollegen hier aus der Region, die ich ganz gut kenne. Da muss ich auf jeden Fall auch noch hin.
Ja. Du warst ja noch nie bei mir, heißt es dann immer, ne?
Ja, eben.
Und wie ist das denn? Kriegst du da nochmal Inspiration oder sagst du, die kochen alle so anders als ich? Nee, wahrscheinlich kriegt man immer ein bisschen Inspiration. So Mini-Ideen. Es geht immer. Ja nicht komplett, sondern immer so.
Und es muss auch jetzt kein Dreisterner sein. Das kann wirklich, wie du vorher gesagt hast, auch vom Streetfood-Laden sein. Das ist komplett egal. Ja. Das ist wirklich scheißegal. Hauptsache, das ist einfach nur, wenn es einfach ultra geil ist, dann ist es ultra geil. Und dann ist es egal, was es ist.
Wenn du jetzt so mal überlegst, du warst ja jetzt, oder ihr wart ja auch auf Weltreise.
Ja.
Ne? Was gibt's so eine Küche, wo du sagst, das ist die ich... Wenn ich mich für eine entscheiden müsste, sind immer diese blöden Fragen, entscheide ich für irgendwas? Wenn ich mich für eine entscheiden müsste, dann nehme ich die?
Boah, das ist schwierig.
Das ist eine blöde Frage. Aber ich
liebe die asiatische Küche, um das zusammenzufassen. Ich liebe japanische, chinesische und thailändische, vietnamesische. Ich liebe das alles sehr.
Ja.
Ja. Und ich könnte aber jetzt nicht pauschal sagen, das ist die Küche.
Ja, und ich meine, und dann, wenn du das so sagst, dann machst du ja schon pauschal. Du bist ja schon pauschal. In der Tat bist du ja jetzt pauschal.
Ja, ja,
weil du sagst,
ja eben.
Ne, das ist so, als wenn jemand anders sagen würde, ich mache die europäische Küche gerne.
Ja, genau.
Aber man will sich da nicht festlegen. Ne?
Ja, richtig.
Wenn du dich auf die japanische festlegst.
Ich liebe auch eine geile Pasta, also aus Italien. Also,
du hast einfach zu viel gesehen, weißt du? Und du hast einfach die Möglichkeit,
alles.
Du hast einfach die Möglichkeit, es auch intelligent zu mixen.
Ja, genau. Und man muss sich halt auch mal ein bisschen trauen und einfach mal machen, einfach mal probieren.
Habe ich übrigens jetzt komplett umgestellt.
Ja.
Ich mag am liebsten, wenn ich mich irgendwo hinsetze und sage,
mach.
Ja. Ich habe gehört, dass es teilweise gefährlich ist, wenn man das sagt.
Ja.
Aber ich mache es ja sogar so, wenn ich mir drei Vorspeisen bestelle, dann sage ich, um noch eine kleine Überraschung zu haben, leg du die Reihenfolge bitte fest.
Ja,
ja?
Das ist cool.
Oder, also damit ich zumindest noch einen kleinen, oder sechs Vorspeisen stehen da, ich finde alle gut, wähl du die aus. Aber am liebsten bestelle ich eine kleine Karte, wenn es à la carte ist, einmal runter.
Ja.
Und wir sind genug Leute am Tisch, dass wir scheren können.
Ja, das ist auch ein schönes Konzept. Ja,
ja.
Ja, ich liebe es auch. Also wenn ich essen gehe, dann alles.
Dann alles, ne?
Dann alles, was
da ist. Man will ja auch alles probieren irgendwie.
Ja, schon. Also alles. Also als ich beim Jan war, habe ich jetzt nicht seine komplette Signature durchgegessen. Weil
hätte man so machen können.
Ja. Nach 10 Gängen passt es dann.
Deine Frau isst aber auch gerne.
Ja,
sie sehr, macht das
die
alles
liebt
mit.
Es, ja,
die also ihr seid da schon als Team immer unterwegs dann. Ja, das ist cool, ne?
Ja, das ist ziemlich cool und macht Spaß.
Und du isst auch alles?
Alles.
Alles. Ja. Oder probierst zumindest
alles? Ich probiere alles.
Gibt es irgendwas, wo du sagst, no way, würde ich nicht verarbeiten und auch nicht essen?
Jein. Also ich habe so ein, ich mag keinen Aufschnitt. Das wird sich ein bisschen doof an, aber ich mag so Wurst und sowas nicht.
Nee?
Nee.
Ach.
Und das Käse heißt, bin ich auch sehr speziell. Also ich taste mich da, ich bin gerade so im Game mit Käse.
Ach nee.
Aber da bin ich wirklich, keine Ahnung.
Oh, das ist aber mal hier.
Das ist von Kindheit irgendwie so hängen geblieben, dass ich da, also, oder Salami, irgendwie gar nicht.
Aber wenn du jetzt in Italien bist, ja?
Ja.
Und erstmal so eine
probieren tue ich alles.
Aufschnittplatte kriegst mit Schinken und mit unterschiedlichen Salamis, Mortadella, Käse. Ja. Dann ist das nicht deins?
Nee.
Du Armer.
Ja. Irgendeine Last darf jeder tragen.
Ja, und Käse ist ja auch ulkig, ne?
Ja.
Aber gibt es irgendeinen Käse, den du magst?
Ja, also ich bin jetzt nicht so der Fan von den ultra stinkigen. Ich mag schon so die so Bergkäse oder so, geht schon. Und Parmesan liebe ich über alles.
Aber
Gorgonzola in Gnocchi eingebunden zum Beispiel mag ich auch sehr gerne. Ich würde mir aber jetzt nie einen Gorgonzola so runterschneiden und den so essen. Hey? Ich müsste den jetzt mit einer Pasta halt einfach irgendwie zusammenfügen. Ich könnte wahrscheinlich auch die Wurst essen oder so. Ich mag zum Beispiel den Speck auch nur, wenn er schön knusprig ist und irgendwo dabei ist. Ah. Also das schon. Ich kombiniere es dann einfach und dann finde ich es schon geil.
Aber jetzt weißt du, ja. Jetzt wissen deine Feinde, womit sie dich ärgern können.
Ja, genau. Ja, scheiße.
Maximilian, hier meine schöne Wurstplatte für dich.
Da bin ich komplett raus.
Nee, und ansonsten, sonst alles. Was ist denn, also Insekten?
Ja, habe ich mich in Asien schon durchgegessen.
Algen?
Auch. Ich liebe Algen.
Du liebst Algen?
Ich liebe Algen.
Dann hätte ich immer Algen mitbringen sollen. Ja, ich mache gerade so ein Algen-Podcast-Projekt.
Wirklich?
Ja, mit bin jetzt auch nächste Woche in Dänemark auf einer Algenfarm.
Was?
Geil. Das ist, muss ich dir schicken.
Ja, bitte.
Getrocknete Kombu-Algen, beziehungsweise Kombu, bei uns heißen sie ja Zuckertang.
Ja.
Und die sind ja so richtig große Dinger, Zuckertang.
Die habt ihr in Hamburg oder wie?
Nee, kommen aus Dänemark.
Ach so, ja.
Dänemark beziehungsweise Norwegen. Mhm. Und ich gucke sie mir jetzt demnächst an. Ich gehe jetzt also in eine Plantage.
Geil.
Und gehe da so ein bisschen tauchen und mache da einen Podcast drüber. Aber weil ich auch wirklich Bock habe auf Algen, ne?
Richtig cool.
Ich finde das spannend und ich traue mich da auch selber so ein bisschen ran, also so ein paar kleine Sachen zu machen. Ich habe jetzt zum Beispiel Kombu-Alge geröstet, einfach so trocken getrocknete, nochmal geröstet in der Pfanne, gemörsert und einfach unter eine Butter gehoben. Und dann habe ich eine Algenbutter, die Umami hat und die Salz hat, also es ist ja, braucht ja kein Salz dann extra.
Ja.
Und das ist so einfach so der einfachste Einstieg, auch für Leute, die sagen, oh, ich würde keine Algen essen. Das mache ich nicht. Und dann hast du einfach so eine Algenbutter. Easy.
Jetzt hast du mir wieder einen Input gegeben. Geil.
Algen sind wirklich ganz geiles Zeug.
Algen sind auch so maßgeblicher Bestandteil meiner Küche. Also durch dieses Japanische, durch die Dashi, die sind ja überall dabei.
Genau, und die meisten wissen ja gar nicht, wo Algen verwendet werden.
Genau,
ne? Wenn du sagst irgendwie, oder auch das Nori-Blatt, ne? Da haben ja auch die meisten nicht, die wissen ja nicht, dass sie da eine Alge futtern.
Ja.
Ne? Aber, also Algen isst du auch, haben wir festgestellt. Innereien, ja gut, hier.
Ja.
Na, wenn sie nicht als Aufschnitt kommen.
Genau. Aber jetzt auch nicht der größte Fan von Innereien. Aber ich esse schon hin und wieder gerne ein Stück Leber oder so. Passt, das geht schon.
Ja.
Oder Bries zum Beispiel, ist ja eigentlich auch eine Art in der Reihe. Das liebe ich zum Beispiel. Klar, Nieren müssen es jetzt nicht unbedingt sein, aber.
Und gibt es ein Gemüse, wo du sagst, nee?
Nee, Anfang Gemüse. Wir sind auch sehr vegetarisch geprägt, muss ich das an der Stelle sagen. Ja. Also auch unser Achtgang vegetarisch, wenn du es wählst, überzeugt sehr. Und ja, wir bauen auch hin und wieder mal einfach so vegetarische Gänge ein.
Finde ich gut.
Ja. Aber also die aktuelle Vorspeise ist auch vegetarisch. Die ist eigentlich vegan.
Wie geht die denn? Hier wird immer nur angedeutet. Ja. Also, hier wird auch nicht zu viel preisgegeben. Ne? Die Leute sollen schon kommen.
Die sollen ja auch hierher und sich mal selbst überzeugen, dass es geil ist.
Aber dann fütter mal an.
Ja, also die Vorspeise ist aktuell geschmorter Spitzkohl.
Ja.
Mit ein paar Egerlingen mit dabei. Und da wird der Spitzkohl wirklich so für 2-3 Stunden schön langsam geschmort, bis er in sich zusammenfällt und karamellisiert.
Wie schmor ich den?
Einfach in einem größeren Topf, damit er genug Platz hat. Also nicht, damit er übereinander liegt.
Das ist jetzt nämlich das Rezept für unsere Hörer.
Ja, okay. Passt.
Ja. Kann man auch nachmachen? Kann man versuchen nachzumachen?
Kann
zu Hause?
Kann man nachmachen.
Ja, das geht in etwa. Also okay, Topf, großer Topf.
Ja. Schalotten, Spitzkohl und Egerlinge. Einfach schön feinschneiden. Alles zusammen gleichzeitig rein. Dann machen wir unser eigenes geröstetes Knoblauchöl. Da kann man jetzt einfach irgendein Knoblauchöl, können wir jetzt auch zu Hause hernehmen.
Ja.
einfach weil es ein bisschen mehr Tiefe und Eigengeschmack hat.
Ja.
Dann kommt gleich Salz dazu, damit das ein bisschen auslaugt. Und dann wird er einfach langsam bei kleiner Hitze 2-3 Stunden vor sich hingeschmort.
Und das Knoblauchöl ist dann auch das mein Fett. Das ich genau. brauche ich nicht.
Genau.
Oder kommt noch irgendwie.
Nee.
Na, das einfach war's. Nur so.
Ja. Und dann, ist der fertig und dann wird er halt abgeschmeckt. Dann kommt ein bisschen Zitronengras reingerieben drauf, dann kommt ein bisschen Zitronenabrieb, Zitronensaft mit rein.
Zitronengras reingerieben?
Ja.
Also ganz fein, dann irgendwie mit einer Microplane oder
genau,
sowas.
Mhm. Genau.
Ja, okay.
Natürlich nochmal Salz nach Geschmack. Bisschen Frische vielleicht durch ein bisschen Yuzu-Essig mach mal ganz gerne rein. Der hat auch so eine eigene Süße ein bisschen. Dann, um es vegan zu lassen, haben wir auch unsere eigenen Garums aus Erbsen zum Beispiel hergestellt oder Kichererbsen. Und das ersetzt dann quasi so ein bisschen Artifischsoße, könnte man sagen. Ja. Gibt man das mit dazu.
Könnte ich aber auch eine Fischsoße nehmen,
kann
wenn
man
ich
eine auch gute Fischsoße nehmen. Ja, genau. Und es schmeckt auch super hervorragend mit einer Fischsoße.
Hast du da eine Empfehlung für gekaufte?
Ja, ich finde die am geilsten, die mit dem grünen Deckel, die Squid Sauce heißt sie, glaube ich.
Okay, Squid Sauce.
Ja. Ja. Die ist eigentlich am besten, am schönsten, die größte Tiefe, finde ich. Da gibt es auch noch ein paar so vegetarische Formen, aber das ist alles nicht geil. Ja, leider.
Kommt ja noch.
Genau. Und dann ist der eigentlich schon fertig und dann stechen wir da Nocken ab und decken die dann zu mit einem Radieschenpanzer.
Nocken ab?
Ja, also mit einem Löffel so Nocken, tak, tak, tak und setzen die dann so auf den Teller, dass man so eine, von der Vorstellung her wird es am Teller dann wie Nigiri ausschauen.
Ah, okay, aber der ist dann auch wirklich weich?
Ja.
Ja, okay.
Der kann ich
wirklich so formen.
Mhm. Genau.
Ja gut, nach 2 Stunden, klar.
Ja, und aber man darf halt den Schritt nicht überschreiten, wo er dann zu weich wird. Weil
wo ein bisschen wegfliegt.
Ein Biss sollte er noch haben, weil sonst ist es so ein Brei und das ist dann auch nicht gut.
Nee, das ist nicht gut.
Und,
das verstehe ich.
Und dann machen wir so einen Radieschen-Schuppenpanzer drüber, damit es halt wirklich ausschaut wie Nigiri. Und dazu gibt es fermentierte Stachelbeere außenrum als Sud.
Wie fermentiere ich mit so einer Stachelbeere denn?
Ja, super simpel. Also 2% Salz auf die Menge einfach, die man hat. Dann in Weglas oder einvakuumieren. 30 Grad, circa 4 Tage ins Eck stellen.
30 Grad ins Eck. Und das muss nicht irgendwie entgasen bei der Fermentierung, habe ich das mal gelernt. Irgendwie, da muss so ein bisschen Gas raus.
Das bläht sich auf, deswegen kann der Vakuumsack auch wirklich zu sein. Und wenn er schön aufgebläht ist, dann weißt du, jetzt ist es auf jeden Fall vielleicht an der Zeit, mal reinzuschauen. Oh. Dann kann man den aufschneiden und mal riechen und probieren. Und dann kann man das selbst steuern, wie weit der Fermentationsprozess gehen soll.
Und wie darf es riechen?
Naja,
es riecht
riecht schon ein bisschen modrig und so.
Ja.
Und es schmeckt auch ein bisschen gierig. Wichtig ist nur, dass man den Punkt erwischt, dass es einfach nicht zu drüber schmeckt.
Mhm.
Weil dann ist der Fehler, dann schmeckt es halt einfach scheiße.
Ja.
Und dann schafft man es dann, die Fermentierung einfach, oder die Leute, die dann fermentieren oder auch in Küchen das anwenden, da sagen dann ganz viele, ja, mit Fermentation kann ich nichts anfangen und was habe ich davon und das schmeckt halt so gärig und so. Das ist dann, wenn man es nicht richtig einbindet oder wenn es zu weit fermentiert.
Mhm.
Und dann geben wir dazu, pressen wir das aus, dann haben wir dann den fermentierten Saft und dann geben wir die gleiche Menge an frischen Saft noch dazu und dann rundet das ab.
Spannend.
Mhm.
Tja. Probiere ich mal zu Hause. Wenn es nicht klappt, rufe ich an.
Perfekt.
Oder lass mir was schicken von dir.
Passt.
Oder ich komme mal mit, du geh in die Küche gleich, du gibst mir was mit. Küche muss ich mir übrigens gleich noch angucken.
Da können wir gerne hingehen.
Ja? Ja. Ist die vorzeigbar?
Die ist vorzeigbar.
Ja?
Ja.
Von wann hast du die? Ist die neu oder ist es eine alte Küche?
Nee, ist eine alte Küche.
Ja?
Ja. Also die ist jetzt schon fast 25 Jahre alt.
Oh ja.
Also ist jetzt nicht die...
Also gemessen am Alter des Hauses ist es eine blutjunge Küche.
Ja, eben, junger Hüpfer, könnte man sagen. Die Küche ist halt jetzt nicht so gebaut für das, was wir jetzt machen.
Ja.
Wirst du nachher schon sehen, es gibt schon so ein paar Ecken und Kanten, die einfach nicht passen. Und der Gartenmaschine ist wirklich sehr klein konzipiert und hatte so von früher noch so eine Saladette.
Saladette?
Saladette, ja.
Was ist das denn?
Ja, da hat man einfach den Deckel aufgemacht und eingehakt und große Einsätze rein als Vertiefung, wo der Salat halt vorgezogen
ist. Ach so, richtig, Salat, also
wirklich für Salat,
wie sagt der Name ja.
Ja, genau.
Mhm.
Ja.
Und so, damit der abtropfen konnte und du dann,
genau.
Und du konntest da rausnehmen.
Und dann rausnehmen. Kommt man gleich die Beilagensalate fertig machen.
Vorkonfektioniert rausnehmen.
Quasi. Ja. Sehr gut umschrieben.
Ja, sehr gut. Dein Lieblingsgericht?
Mein Lieblingsgericht, aktuell jetzt. Oder von mir oder von
deins. Also wir teilen die Frage in zwei Teile, kenne ich ja schon von euch Kandidaten. Also einmal Lieblingskindheitsgericht und jetzt aktuell. Das macht es dir einfacher.
Ja, also von meiner Küche her super schwer, weil ich ja natürlich in jedem Gericht stehe und das lecker finde und geil. Schweineschwänzchen liebe ich schon sehr.
Ja?
Ja. Schweineschwänzchen, also wirklich das Kringelschwänzchen vom Schwein.
Ja?
Ja.
Ach, ja. Habe ich, glaube ich, noch nie gegessen.
Ja, muss mal herkommen.
Ja?
Ja.
Wieso, das habt ihr?
Haben wir auf der Karte gerade.
Schweineschwänzchen?
Ja, ist auch eines der Signatures, könnte man wieder sagen mittlerweile.
Okay, aber
ja, wirklich, das hat auch so ein, halt auch angefangen, wieder drüber nachzudenken, was wir aufschreiben, was wir machen und verarbeiten wollen. Und die kommen aus Altdorf hier, bei Landshut, aus der Nähe von hier. Und da kommen alle bayerischen Schweinchen zusammen und werden halt da geschlachtet. Und das sind alles Bio-Schweinchen. Weil ein Bio-Schwein hat noch das Ringelschwänzchen. Alle anderen werden ja wegkopiert.
Ach, die anderen haben den ja gar nicht. Stimmt ja.
Genau.
Ja.
Also weil die in der Massentierhaltung sich ja sonst gegenseitig, Schweine werden halt dann aggressiv, wenn sie keinen Platz haben.
Und beißen sich die Schwänze auf.
Genau. Ja. Und bluten dann und dann werden sie noch und verfallen in so einen Blutrausch und ja.
Nicht weiter erzählen.
Genau. Und die schönen Bio-Schweinchen haben genug Platz, können genug leben, haben genug Freiraum und da lässt man die Schwänzchen dran. Und die nehmen wir dann her. Und die sind einfach richtig köstlich.
Wie werden die denn zubereitet?
Also die kommen zuerst in eine Salzlake für 5 Stunden mit, da ist ganz viel drin, da ist ein bisschen Szechuanpfeffer drin, ein bisschen Lorbeer, natürlich der Salzgehalt, Bier ist mit dabei, weil Bier und Schwein ist immer geil. Das Schwein liebt einfach Bier, ein bisschen Kümmel auch noch.
Das Schwein liebt Bier, auch das Schwein isst und Bier dazu trinkt.
Genau, ja, und die massieren es vorher noch mit dem Bier, nicht Schwan. Ja, da kommen die rein und dann werden sie über Nacht zu Vide gegart, also im Vakuum, mit ein bisschen, geklärter Butter. Und am nächsten Morgen, wenn wir dann kommen, holen wir sie raus, schneiden dann das Spänzchen auf, zupfen die Knörpelchen raus. Also es hat eine kleine, wie bei uns beim Finger, so kleine Knörpelchen und ein Knöchchen. Dann wird das ganze Fleisch auch rausgezupft und nochmal durchgesucht, dass wirklich ja nichts an Knörpelchen drinnen ist. Das Schwänzchen an sich wird quasi aufgeklappt wie so ein Dreieck dann einfach.
Ja.
Und da kommt dann das überschüssige Fett, wird weggestrichen. Und dann legen wir quasi auf Backpapier großzügige Matten aus und legen quasi die Schweinehaut wieder hin. Und dann das gezupfte Fleisch wieder oben drauf. Wird dann gepresst für nochmal so 4-5 Stunden, damit es wirklich schön fest ist im Kühlhaus und aushärtet. Und dann portionieren wir es uns. Und dann wird es au cartouche, also wieder im Backpapier, zwischen Backpapier in der Pfanne ausgebraten, dass die Haut unten knusprig wird und das Fleisch schön zart bleibt und fluffig. Und so wird es dann quasi serviert. Und dann hast du oben, wie beim Schweinebraten, die schöne Kruste so zum Durchschneiden und unten das gezupfte Fleisch.
Wie geil ist das denn?
Super geil.
Also wenn ich es auf der Karte sehen würde, hätte ich wahrscheinlich gesagt, nee. Aber so beschrieben
sagen ja auch viele.
So beschrieben will ich das jetzt haben.
Ja. Und also da würdest du wirklich was verpassen. Das ist wirklich
heute
eines
Abend gibt es ja auch nicht. Heute Abend habt ihr ja auch noch Catering.
Ja.
Das ist ja, oh, da kann ich ja nicht mal länger bleiben.
Hast du echt eine blöde Woche ausgesucht?
So ein Mist.
Musst einfach nochmal kommen.
Ja, ja. Aber anfüttern ist ja immer das Beste.
Ja, ja, schon.
Wie oft wechselt die Karte denn jetzt? Also früher waren es alle vier, war alles vier, ja,
früher
alle vier
war alles ganz schnell und radikal und heftig. Jetzt mittlerweile müssen wir uns schon immer so beeilen, dass wir immer im Wechsel sind, muss ich schon sagen. Gut, wir haben uns jetzt auch ein gutes Portfolio aufgebaut. Alles wird bei uns immer dann aufgeschrieben, rezeptiert und damit wir das irgendwann wieder, wir haben dann eine Cloud, also meine Köche mit dabei und die können da zugreifen und die sehen die Gerichte dann sofort. Und da werden wir vielleicht dann da wir ein gutes Portfolio haben über die letzten Jahre, schneller mal wechseln können.
Und aber es entwickelt sich ja trotzdem immer weiter wahrscheinlich, ne? Ihr nehmt ja so ein Rezept und sagt, da könnte man jetzt ja mal...
Genau, das Schweineschwänzchen haben wir schon in 4-5 Versionen gemacht.
Ja.
Einfach halt immer wieder weiter und zur Perfektion getrieben. Und
das
halt
hast du mir jetzt so reingebrannt, dieses Schweineschwänzchen. Das ist ja... Ich esse ja eigentlich kein Schwein.
Nicht?
Nein.
Oh mein Gott.
Ja.
Also Schweine ist schon was absolut Geiles.
Aber es sind ja Bio-Schweine.
Ja. Ja, sowieso. Ja, das auf jeden Fall. Und ansonsten wechseln wir die Karte stetig. Also wir wechseln nicht alles auf einmal, nicht alle 8 Gänge, nicht alle 5 Snacks, sondern wir wechseln immer wieder Stück für Stück.
Was es ja noch komplexer macht, um zu sehen, dass es alles, wie eingangs gesagt, eine Symphonie, eine Komposition ist.
Genau, ja. Das muss es bleiben. Und da haben wir, natürlich ist es alles eine Art Bausteinsystem mittlerweile. Und wir haben so Crudo, Kalt, Vorspeise und dann geht es so.
Aber es gibt Bausteine, die passen nicht zusammen, ne? Die stoßen sich ab.
Das geht dann halt nicht. Ja. Aber so schauen wir so, dass wir alle 2 Monate immer wieder ändern. Und es kann auch mal sein, dass dann sich 3 Gerichte gleichzeitig ändern oder mal nur 1, wie auch immer. Ja.
Also Leute, kommt hierher, kann ich nur sagen. Vielleicht seid ihr sogar vor mir hier und speist. Dann sagt mir, wie es war. Ich werde es auf jeden Fall in den nächsten Wochen oder Monaten nachholen und nochmal nach Regensburg kommen. Na, wenn da heißt es wieder Fischköppe in Regensburg.
Ja, geil.
Maximilian Schmidt im roten Hahn. Es ist einfach wunderbar, hier mit dir zu quatschen.
Ja, danke, Boris.
Und wie ich ja gehört habe, wir sind ja ganz oben hier, nicht ganz oben im Haus, aber im oberen Bereich. Ja. Und du bist hier in diesen Räumen auch
aufgewachsen.
Das heißt, im Hause.
Ja.
Man konnte auch gar nicht abhauen, ne? Du eingangs sagtest. Ne?
Wirtshauskind durch und durch.
Du konntest dich gar nicht aus dem Haus schleichen, oder?
Schwierig. Also ja, gab schon so Momente, weil wenn dann Papa war in der Küche, Mama war an der Theke oder im Restaurant.
So auf Robben, da konnte man auf dem Boden längs robben und sagen.
Quasi, so ähnlich. Also wirklich unter der Rezeption so durch und so. Ging es nach draußen.
Aber umso schöner, dass du das immer noch gerne machst.
Ja.
Weil ich finde, das sind ja auch die besten Gastgeber, die das dann auch wirklich leben und auch gesagt haben, ich habe mich auch bewusst dafür entschieden, das weiterzumachen. Ja. Sonst würde jetzt Kampfjets fliegen.
Ja, muss jetzt auch nicht sein.
Fliegst du denn noch?
Leider nicht mehr. Nee, also ich habe immer noch einen Bezug zum Verein und werde auch des Öfteren gefragt, ob ich wieder Lust hätte. Problem ist halt schon auch Zeit.
Ja, klar.
Ja, und da braucht man den ganzen Tag wirklich den ganzen Tag Zeit.
Was ist da der Reiz für dich?
Beim Segelfliegen? Ja. Boah, das war halt, also den Moment, wenn du alleine in dem Flieger bist, oben und bist halt schon frei. Du bist sehr frei, du steuerst das Flugzeug, es ist komplett Stille, weil kein Motor dabei ist. Du hörst den Wind, der über die Flügel gleitet. Du spürst die Thermik, wie sie an dir zieht und wie du quasi dich hochkurbelst an den Wolken.
Und hier in dieser Landschaft ist es natürlich auch nochmal ganz wunderbar. Ne?
Ja. Also irgendwann.
Glücksgefühle.
Ja.
Glücksgefühle beim Essen hast du die auch?
Oh ja, ganz sehr. Sogar
auch bei deinen eigenen Kreationen?
Ja, und das ist mir das Wichtigste. Ich nehme bewusst Zeit und esse dann auch immer das Menü wirklich im Sitzen durch. Und
du gehst auch essen bei dir?
Ich gehe essen bei mir.
Weißt du, wer mir das neulich auch erzählt hat? Maurizio Oster, ne? Vom Zeig, der sagte, er war neulich bei sich essen, was übrigens auch alle seine Mitarbeiter einmal dürfen mit Freund oder Partner.
Ja.
Und er sagte, er hatte Tränen in den Augen vor Glück von seinem Essen.
Und das ist halt geil.
Ja?
Und dann weiß man, man steht dahinter. Und das soll ja auch gar nicht eingebildet oder so wirken.
Nein.
Also das ist einfach nur ein schönes Gefühl von Befreiung und Vollkommenheit und was man da zusammen als Team auf die Beine stellt.
Ja.
Und das ist dann umso schöner und umso geiler und man hört es ja dann immer von den Gästen, aber wenn man es dann selbst mal wirklich so wahrnimmt, dann natürlich denkt man sich, das und das kann man noch verbessern und dann klar ist man da irgendwo der Tester von sich selbst, aber es ist dann umso schöner, wenn
du merkst, ist es aufgegangen, ne?
Genau.
Die Idee.
Richtig.
Yes. Bist du denn beim Gast eigentlich draußen?
Immer.
Ja?
Also bei uns servieren auch die Köche alle mit.
Ah, cool.
Und ich selbst bin meistens bei den ersten 2 Snackrunden oder so mit am Tisch. Und auch zwischendrin mal, wenn es die Zeit am Pass zulässt. Aber ansonsten dann halt zum Schluss.
Ich habe ja jetzt nur das Team hier im Hotelbereich und beim Frühstück kennengelernt.
Ja.
Und kann da nur ein Lob aussprechen.
Ja, super.
Wirklich tolle Leute.
Schön.
Cool und kompetent. Also macht wirklich Spaß.
Schön.
So, jetzt letzte Abschiedsrunde. Ne? Hast du noch was zu sagen? Hast du noch eine Abschiedsbotschaft?
Eigentlich nicht wirklich. Einfach, happy bleiben, essen gehen.
Geht essen.
Ganz viel Liebe mitbringen, das ist das Wichtigste. Und einfach locker.
Ja, sehr schön. Maximilian, ich danke dir.
Ich danke dir, Boris.
Und du siehst mich bald wieder.
Perfekt.
Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich freue mich natürlich, wenn du den Podcast bewertest, likest, abonnierst und uns dein Feedback schickst. Und darüber hinaus ist es natürlich mir eine große Freude zu erwähnen, dass auch diese Podcast-Episode präsentiert wurde von Der große Restaurant und Hotelguide. Ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspiration, für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss.